Du bist der Paartherapeut. Eigentlich dürftest du in deiner Ehe doch keine Probleme haben.
Ich würde keinem Paartherapeuten vertrauen, der keine Probleme in seiner Ehe hat, weil das ist realistisch und ja, wir sind Menschen. Wir prallen aufeinander ohne Noten, ohne Partitur, ohne feste Schritte, ohne Choreografie. Es muss auch mal schief gehen, sonst ist es nicht menschlich. Und das müssen wir alle verstehen.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Aller guten Dinge sind drei und deswegen sitzt er wieder bei mir. Hallo Tobias, schön, dass du da bist.
Hallo, ich bin super gerne wieder hier und bin gespannt, wo mich meine Geschichte heute noch hinschreibt.
Es ist ja schön, wie fake das alles ist. Wir sind nämlich immer noch am ersten Tag. Morgen ist die Fortbildung, es ist mittlerweile spät nachts und er will immer noch in den Wald fahren. Ich konnte ihn noch nicht überreden, dass er tatsächlich hier auf dem Parkplatz nächtigt, auf dem Sofa. Weiß ich, mittlerweile macht er eh nicht. Aber
doch, also würde ich schon machen, ich habe nichts gegen dein Sofa, aber ich finde mein Auto einfach wirklich geil.
Sei es dir vergönnt, aber ja, jetzt wären wir fertig. Jetzt ist er nämlich schon beim Ernst Fritz Schubert angekommen, der hat ein Institut.
Für Persönlichkeitsentwicklung,
jetzt mal, ja. Genau, jetzt hol uns doch mal ab, was ist das für ein Institut? Was macht der, wer ist Ernst Fritz Schubert?
Ein toller Podcast-Cast, das kann ich dir sagen. Also ich würde den wirklich einladen, wenn ich du würde ihn mal besuchen in seinem Garten.
Der ist ja schon älter.
76 jetzt geworden, vor am 4. Juli, also das ist ein paar Tage her, ist Freitag gewesen, ja. Der Ernst ist ein ganz toller Mann, aber der Ernst hat auch eine ganz bewegte Geschichte. Vom Kaufmannssohn in Fulda zum Bundesgrenzschützer, zum Langstreckenradfahrer, Autoverkäufer, über dann ganz viele Wege, Steuerbüro, in dem er sich mit Massieren durchgedrückt hat, weil er keine Lust hatte zu rechnen. Also bis hin dann zu Schulleiter der Willy-Hellbach-Schule in Heidelberg, Wirtschaftsschule. Berufsschule, berufliches Gymnasium und Auffang, also wie bei euch auch, also vom BVJ, also Leute, den Hauptschulabschluss nicht hinbekommen haben, bis hoch zu Abiturienten, alles an dieser Schule. Und natürlich Wirtschaft, also ausbildende Berufe. Und der Ernst hat als Wirtschaft interessant, der Wirtschaft unterrichtet, kam fachfremd von der Wirtschaft rein, um Lehrkraft zu werden und sich bis zum Rektor hochgearbeitet, was für ihn die größte Spielwiese war. Er hat einen guten Kaunrektor, der den Bürokratiekram für ihn gemacht hat und er hat einfach war wirklich ein Rockerschulleiter. Und es gibt Leute, ich kenne Leute, die mit ihm gearbeitet haben, die ihn ganz furchtbar finden und fanden. Und ich kenne Leute, die sagen, hey, besser Schüler, den ich je hatte. Ich kenne Schüler, die immer noch zu ihm aufblicken, die bis heute mit ihm noch im Kontakt sind, die beim Abitur gemacht haben. Und ich kenne auch Schüler, die wirklich, die würden mit ihm nicht reden, wenn ich ihm Geld geben würde. Ja? Also auch der hat seine polarisierenden Momente gehabt. Aber es ist ein Mensch. Und es ist ein Mensch mit einer spannenden Geschichte, der auch seine Punkte hatte im Leben, wo es ganz schlimm war. Ja? In die Wohnung reinlaufen, die ist leer und die Kratzspuren sind auf dem Boden von den Kinderbetten, die rausgerissen wurden. Ja? Weil deine Frau weggelaufen ist. So, und dann, lange Story, also auch eine lange Story, also zu dem Thema Glück kommt er richtig auf Umwegen. Zuerst war er dann am Ende irgendwie hier, Triathlet, Schulleiter, tolle Führungsperson, transformationale Führungsperson mit tollen Konzepten und er hat so ein Konzept gemacht mit den Abiturienten zu sagen, Lust auf Leistung. Wenn du Bock hast, schnell zu sein und du bist gut in der Schule, erlauben wir dir, während deiner Abiturzeit schon die ersten zwei Semester BWL mitzunehmen. Ja? Ja, total elitäres Ding. Und der hat gesagt, guck, während die das machen, coach ich die und schau mal, wie es denen geht. Und dann stellt er fest, die kriegen fachlich alles hin und denen geht's scheiße. Was wir vorgesagt haben, die sind auf dem Papier mega erfolgreich, die gehen aus der Schule raus, 1, irgendwas Abi und schon die ersten 7 Scheine oder 4 Scheine BWL in der Tasche oder was auch immer, irgendwelche Einführungsdinger, noch mit dem Rektor am Tisch, noch im Nachhilfe irgendwie dann dahin gekriegt. Und wie geht's denen, hat er gefragt, denen geht's schlecht. Und gleichzeitig hat er die BVJler, denen es sowieso schlecht geht, nach denen keiner guckt, die Bildungsverlierer, ja, die schon wissen, dass sie am unteren Ende dieser Hackordnung in der Schule sind und alle das Gefühl haben, aus denen wird nichts. Und er hat sich gefragt, was ist denn mein Auftrag? Was soll ich denn machen mit denen? Und dann hat er den glorreichen Akt und vielleicht auch Fehler gemacht, das Bildungsgesetz zu lesen, in dem das auf den ersten paar Seiten ja auch steht. Vollmundig wie in jedem Bildungsgesetz steht da, was wir eigentlich machen sollen mit den Schülern. Und da steht nicht, prügelt denen die Scheiße ins Hirn, bis sie es aufs Papier auskotzen können, so perfekt wie möglich. Da steht nicht, reproduziert fachliche Inhalte. Da steht, wir sollen die lebenskompetent machen und mündig und wir sollen die ja vor sich erziehen zur Demokratie und wir sollen ihnen beinahe irgendwie Kognition, Motivation, Volition und Regulation beibringen. Das steht auf den ersten Seiten. Danach ist der ganze restliche Scheiß, wie gibt man eigentlich Noten, ja? Und der Ernst hat gemerkt, das taugt ihm nicht. Und er wollte ein Schulfach einführen, wo diese Bildungsaufträge verdammt nochmal wahrgenommen werden in der Schule. Und hat ein Konzept entwickelt, was braucht man da, ein bisschen Theater, ein bisschen Erlebnispädagogik, ein bisschen Psychologie, ein bisschen Selbsterfahrung und so. Und dann wollte er das Fach Persönlichkeitsentwicklung nennen. Und hat auch also da eine Fortbildung zu organisiert. Und dann saß er da bei Bierlaune irgendwie nach dem Triathlon fahren unten an der Bar The Eggs in Heidelberg. Und sein Freund, der Felix Kurz, der für die Deutsche Presseagentur arbeitet, auch ein umtriebiger Mann, der war im Sommerloch mit Nachrichten, sagt, er fährt auf die DPA-Tage, muss irgendwas mitnehmen, er braucht irgendwas Geiles. Und dann hat er ernst gefragt, gibt's nicht aus der Schule was? Und er sagt, ich hab so eine neue Idee, bla bla. Und der sagt, Ernst, du hast das nicht Persönlichkeitsentwicklung, du musst das Glück nennen. Das schlägt ein wie eine Bombe, ja. Und der Ernst sagt, scheiße, gut, der macht Glück. Und dann einen Antrag später hat er eine Genehmigung für den Kram, die eigentlich eine kurzfristige Genehmigung sein sollte. Das steht da aber so nicht. Also hat er sie so genommen, wie sie da steht und hat das dann eingeführt. Und die DPA hat es tatsächlich aufgenommen und dann war Explosiv und Bild vor der Tür und hat die Schüler belästigt, die das Fach jetzt kriegen sollen und so, ne, und so macht die Leute glücklich ernst. Und das war eine furchtbare und tolle Zeit an dieser Schule, ja, und in der Zeit habe ich in einem Radio gehört und gedacht, pff, was für ein Spinner, ja, bis eine Schülerin gesprochen hat. Der Ernst im Radio, ich habe den nicht ernst genommen, den Ernst. Ich dachte, es ist halt eine Rampensau, so, ja, kenne ich, verstehe ich, verlorener Typ. Aber die Schülerin, die erzählt hat, was mit ihr passiert ist in dem Jahr, die hat mich beeindruckt. Und die hat ihm die Credibility gegeben, dass ich gesagt habe, ich setze mich mit dir an einen Tisch. Ich glaube, du bist nicht fake. Als seine Frau mir den Auftrag gegeben hat, habe ich gesagt, ich guck's mir an. Und dann habe ich ihn kennengelernt, der ist nicht fake. Das ist ein Mensch. Der hat seine Fehler, hat seine Schwierigkeiten, der hat seine Historie.
So wie
aber
du.
Ja, genau. Aber der ist echt und der will was. Und was der will, ist aufrecht und gut. Der möchte, dass die Schule ein Ort ist, an dem der Mensch im Mittelpunkt dessen steht, was er unter einem Bildung, Selbstbildung bedeutet. An dem die Angebote nicht sind, Pauk Mathe, Pauk Englisch und Deutsch. Der sagt, probier diese Sachen hier aus, welches davon ist deins? Und wer bist eigentlich du? Und was kannst du eigentlich? Und was willst du gut können? Und was kannst du nicht? Und was macht dich aus? Und mit was bist du überfordert? Und was fordert dich heraus? Und wo geht dein Weg entlang? Und welchen Pfad willst du probieren?
Also, ich muss kurz noch ergänzen, es ist ja wirklich, die Wellen, die dieses Schulfach geschlagen hat, sind sogar bis zu uns in die Oberpfalz durchgedrungen.
Ja, aber hier heißt es wieder Persönlichkeitsentwicklung, weil ihr nicht so dumm seid wie wir. Ja.
Ja, also bei uns heißt es Persönlichkeitsentwicklung und wir sind Modellregion, sage ich das richtig?
Das ist richtig, ja. Gell? Shoutout Gertraud Gittel von der Oberpfalz.
Danke, Grüße gehen raus. Ja. Wir sind Modellregion. Ich habe mich für diese Modellregion für meine Schule beworben, bin genommen worden und genau im Rahmen dieser Ausbildung durfte ich einen Tag mal Tobias Rode kennenlernen und es war Wahnsinn. Und es ist toll, ich kann nur schwärmen, es macht unwahrscheinlich Spaß und das Lustige ist, mittlerweile schreit ganz Bayern danach und was ihr in Heidelberg und die Gertraud Gittel hier losgetreten hat, es ist Wahnsinn und wenn man jetzt KI-Forschern glaubt, wird das immer weiter mehr in den Mittelpunkt rücken, weil die Lehrkräfte genau an diesen Hebel weiter drücken sollen, weil irgendwann wird dieses ganze, ich sage jetzt mal Bulimie, wissen ihr, die KI übernehmen.
Ja, das Reproduzierbare ist Schluss. Das ist absolut. Richtig so. Das war immer schon scheiße.
Ja.
Die Reproduktion von Wissen ist aus, das ist eine Denke, die kommt aus einer Zeit, wo wir mit Schieferntafeln gearbeitet haben und der Buchdruck noch, ich sag mal, kulturell zumindest neu war. Ja. Wir brauchen das alles gerade aktuell nicht mehr. Was wir brauchen, sind Menschen, die ihre Geschichte erzählen können. Und das ist tatsächlich, aber das ist ein anderes Thema, ist auch ein Riesenthema. Ich kann den ganzen Podcast mit KI füllen, aber du hast nach dem Ernst gefragt in dem Institut für Persönlichkeitsentwicklung. Der Ernst ist dann in Ruhestand gegangen, nach diesem Riesenpohai an der Schule. Ja, ist der in Ruhestand gegangen und ich weiß nicht, das war schon 2009, glaube ich, oder so. Ich weiß gerade gar nicht richtig. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, der hat dann Geld bekommen von der Sparkasse, dem gesagt, wir machen immer Golfplätze und irgendwelche andere Scheiße, wir geben jetzt Ihnen Geld, machen Sie mal eine Weiterbildung da draus, bilden Sie mal Lehrkräfte fort. Und dann hat er mit diesem Geld eine GGmbH gegründet, die Fritz-Schubert-Institut GGmbH. Und hat also Fritz-Schubert-Institut für Persönlichkeitsentwicklung GGmbH, hat Büroräumlichkeiten dafür im Philosophenweg genommen und hat gesagt, hey, wir machen dann ein Weiterbildungskonzept draus, sodass andere Menschen mein Experiment fortsetzen können. Und hat gleichzeitig beschlossen, es auf wissenschaftlich solide Füße zu stellen und im Ruhestand jemanden gefunden, der ihm als Doktorvater erlaubt, eine Doktorarbeit zu schreiben über diese Konzeption. Und zu dem Zeitpunkt bin ich reingekommen, als die zweite Weiterbildung in Heidelberg und die erste Weiterbildung in München gerade liefen alles noch ein sehr buntes, irgendjemand hat mal aufgeschrieben, was der Ernst so erzählt hat, Ding war. Aber eigentlich war dann nicht so eine große Struktur, während der Ernst im Hintergrund schon eine ganz massiv interessante Metastruktur gebaut hat.
Hast du den Ernst Schubert schon jemals gefragt, warum er ausgerechnet dich eingestellt hat? Weil er hätte sich ja an irgendeinem
mich nicht eingestellt. Ich habe mich nicht einstellen lassen. Ich war immer noch verloren genug, dass ich mich nicht einstellen lassen habe. Ich war Freiberufler. Ich habe gesagt, ich mache das beratend für dich. Ich helfe dir mit der Konzeption. Ich mache Auftrag nach Auftrag. Du bezahlst mich für die Kurse. Ich sitze bei dir und wir trinken Kaffee. Es ist umsonst. Bezahlt wurden bin ich immer nur auf der Fläche. Ich bin hingefahren und habe unterrichtet.
Und hast einen Kurs gehalten.
Und habe einen Kurs gehalten, genau. Und den haben wir verfeinert und verfeinert.
Du bist ein Idealist, das wird doch nie jemand machen.
Ja. Aber ich habe gemerkt, dass das Bildung verändert. Ich habe gemerkt, dass Menschen erreicht. Ich habe die Chance. Guck mal, wenn dir jetzt jemand die Gelegenheit bietet als Verlorener, und dir bietet jemand die Gelegenheit, alle Scheiße, die du vorher erlebt und gemacht hast, zusammen da reinzubringen, nichts wegzulassen, nicht wie im Business-Coaching irgendwie nur einen Teil von dir anzubieten oder im Kommunikations-Coaching nur einen Teil von dir anzubieten oder in der Schule nur einen Teil von dir anzubieten, sondern jemand sagt, du kannst das alles nehmen, dein Schulinteresse, deinen ehemaligen Lehrerwunsch, deine ganze krasse Vorerfahrung, deine Abgestürztheit, dein Wissen aus all dieser Zeit mit dem Auditorium-Netzwerk, sekundär, wo ich meine Frau unterstützt habe, all die Fortbildungen, das Systemische, den Veränderungsgedanken, den eigentlichen Idealismus, den Heldenmut, der in dir wohnt, du darfst das alles nehmen. Und darfst das alles in diese Sache packen. Die Sache sagt zu nichts davon nein, wenn du es zusammenführst. Und das erste Mal ist jemand da, der von mir implizit verlangt, explizit wusste er gar nicht, dass er das verlangt, der von mir implizit verlangt, alles, was ich bin, zusammenzubringen. Und da gibt es ein Feedback von anderen Menschen, an dem wir merken, ob es klappt. Und ein Modell, das er entwickelt, das niemand, er hat es Leuten gezeigt, die mit ihm gearbeitet haben, alle waren überfordert und keiner wollte es wissen. Und ich mit meinem Mathematikerhirn, ja, ich gucke mir das Modell an und sage, Fakt, das ist es. Das ist Gödel, ja, fast widerspruchsfrei und fast vollständig. Wenn wir da noch ein bisschen dran feilen, hast du das beste Ding da am Laufen und wir vermitteln das jetzt. Und im Vermitteln kommt Erfahrung, mit der Erfahrung kommen ja Leute. Und dann kommen Leute, die wollen das auch lernen. Damals war ich der einzige Lehrtrainer. Da sind dann andere Leute ausgestiegen, weil sie dieses, wir packen das in ein geiles Modell, wir verfeinern das. Die wollten einfach weitermachen mit ihrem Scheiß wie bisher und nette Methoden aus der Gestalttherapie und Theaterpädagogik reproduzieren und Lehrern sagen, reproduzier es. Haben wir heute noch so Altlasten. Aber das Ding ist, es funktioniert nicht. Wenn du Menschen verändern willst, kannst du nicht mit einem fixen Programm kommen. Das funktioniert nicht. Du kannst es in Beziehungen nicht machen, du kannst es in Führung nicht machen, du kannst es verdammt nochmal in Therapie nicht machen, noch nicht in Schule. Der Ernst hatte dieses Modell. Und hier, lass mich das noch sagen, ja. Ich war damals der einzige Lehrtrainer und bin rumgereist und habe das alles gemacht. Aber am Ende haben wir jetzt zum aktuellen Zeitpunkt über 3000 Menschen fortgebildet. Wir sind das, soweit ich weiß, das größte, von der Teilnehmerzahl, das größte systemische Institut jetzt gerade innerhalb der Jahreszahl gedacht, die wir haben. Und wir haben da aus jeder Weiterbildung, aus jedem Menschen gelernt und mit jedem Menschen, der dazugekommen ist und das auch machen wollte und mit jedem Partnerin und Partner, der dazugekommen ist, haben wir verfeinert. Und ich war immer der gesagt hat, im Kern ändern wir nur Dinge, die die Essenz vergrößern. Und den ganzen Bullshit streichen wir weg. Das ist übrigens genau wie ich coach. Das ist genau, warum wir dann die Coaching- und Therapieausbildung dazugeparkt haben. Diese Reduktion, ich cut durch deinen Bullshit und wir gehen auf deine Essenz und ich mache das nicht, weil ich das weiß, sondern ich mache das, weil ich den Mut habe, es nicht zu wissen und weil ich mich traue, mit dir ins Leere zu fragen und mit dir zusammen deine Antworten so zu überprüfen, dass du am Ende weißt, das bist du. Und wer das kann, der kann Menschen helfen. Und wer das mit sich selber kann, ich würde gerne deinen Kurs besuchen. Aber ja, das ist das Ding. Und der Ernst hatte einen Schlüssel dazu. Und ich hatte die Lust, durch diese Tür zu gehen. Und deswegen sind wir bis heute noch zusammen am Arbeiten. Ernst ist 76. Immer noch voll dabei, jeden Tag im Büro, macht immer noch Dinge. Ja.
Ist er sowas wie eine Vaterfigur für dich?
Nee, Vaterfiguren sind Schrott, ja.
Echt?
Der Ernst ist mein Business-Daddy und ich bin sein Business-Sohn, ja, das stimmt. Aber wir sind viel mehr wie das, weil der Ernst könnte eine Vaterfigur sein, wenn ich verloren wäre. Der Ernst hat auch mal gesagt, wenn er einen Sohn hätte, würde er sich wünschen, dass es einer ist wie ich. Wir haben uns schon gesucht und gefunden, auch mit dem Altersunterschied. Aber das Krasse ist, und das finde ich das wirklich Schöne zwischen uns, wenn wir am Tisch sitzen, wissen wir nicht, wie alt wir sind. Und der Moment, wo wir es merken, ist immer irgendwas blöd. Und es ist tatsächlich das Spannende, die Augenhöhe ist sehr groß, weil der Ernst hat gemerkt, er kann mit seiner Erfahrung für mich da sein, mit seinem Altersunterschied im positiven Sinne für mich da sein. Er hat mir geholfen, finanziell aufzuräumen, weil wie gesagt, ich habe steuerlich noch versucht, Suizid zu begehen und weiß das jetzt erst heute. In der Freiberuflichkeit habe ich habe richtig gegen die Wand gesteuert, also unbewusst. Und der Ernst war in all diesen Dingen für mich da. Und ich war da, um seine Idee zu beschützen vor Veränderungen. Ich habe gesagt, im Kern ist das richtig. Wir feilen an dem Kern, wir nehmen die Essenz, wir arbeiten dran, aber wir schmeißen es nicht weg, weil irgendjemand mal was nicht versteht oder weil irgendjemand mal deine Idee blöd findet und irgendjemand sagt, es müsste doch mehr so sein. Sag ich, wir machen das so, bis wir merken, es klickt. Und wir machen das gemeinsam. Und ich beschütze dich davor, dass du in Gefälligkeit und Imposter irgendwie dein Ding doch wieder in Frage stellst. Und du beschützt mich davor, mit meinem freiberuflichen Scheiß gegen die Wand zu fahren. Und heute sind wir da, wo wir sozusagen geheiratet haben und zusammengezogen haben, wo ich der Direktor seines Instituts bin in einer Festanstellung. Aber das ist jetzt 10 Jahre Weg, den wir aufeinander zugemacht haben, mit genug Streit und Schwierigkeiten, genug Punkt meiner gehen wollen, eine echte Beziehung halt. Und eine Vaterfigur wäre zu einfach. Ja, das ist keine Vaterfigur, sondern ein echter Mensch mit einem Altersunterschied. Aber auch er ist so jung, meine ich mal, dass ich ein Meeting eingrenzen muss. Und ich bin manchmal so alt und verloren, dass er mich als junger Spirit wieder abholen muss. Ja, wir sind sehr auf Augenhöhe miteinander und alles andere wäre auch nicht meins.
Es ist ja unwahrscheinlich spannend. Vor mir sitzt der Leiter des Fritz-Schubert-Instituts, der für mich unwahrscheinlich abgeklärt gilt. Eine unwahrscheinlich, ich sag wirklich, feine Seele. Aber dann höre ich, dass er gern mal im Käfig steht und
hätte wollen, ne?
Anderen Leuten die Fresse poliert. Ich sag's jetzt mal wirklich gerade raus und wirklich so brutal, wie es im Käfig zugeht. Was ist da dran oder sind das Fake News?
Nee, das sind keine Fake News. Also ich habe mein Leben lang Kampfsport gemacht. Mein Vater, wie gesagt, haben wir vor einiger Zeit in diesem Stuhl geklärt, dass mein Vater hat es geschafft, die Aggressivität, die ich geburtsmäßig mitbringe, zu kanalisieren. Das war auch wichtig für ihn. Wir haben die Strafdokumente bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgt über Standesämter. Und in meiner Familie, von mir väterlicherseits, Rode, die Roten, ja, waren die Männer, soweit wir es zurückverfolgen, im Krieg Helden und zu Hause Straftäter. Wir sind alle gewalttätig, alle durch die Bank weg.
Dein das Vater trage ich auch. Gut.
Mein Vater trägt das auch. Und er war der erste Mann in dieser Familie, von dem wir wissen, dass er seine Kinder nicht geschlagen hat. Und seine Frau auch nicht. Ne? Zu hohen Kosten manchmal. Aber wenn man diese Geschichte kennt und versteht, also und wenn mein Vater jemals diesen Podcast hört, wenn man die Geschichte kennt und versteht, der Respekt, den man haben muss vor jemandem, der sich tatsächlich wirklich gegen sein genetisches, adrenalinerges Erbe lehnt und sagt, ich mache das nicht. Ich nehme die Moral und mein Selbst und meine Persönlichkeit höher wie diesen Instinkt, höher wie diesen Impuls. Und ich verweigere den Kriegsdienst nicht, weil ich Angst habe vor dem, was da mit mir passiert, im Sinne von was ich da irgendwie erleben muss, sondern weil ich Angst habe vor dem, was dann in mir rauskommt. Und ich verweigere die Gewalt zu Hause. Mein Vater hatte Momente, wo er sehr wütend war, wo er ganz leise war und geatmet hat. Und ich habe spät in meinem Leben verstanden, dann ist er mit 90% damit beschäftigt, mir keine Gewalt anzudrohen. Und ich habe hohen Respekt vor einem Mann, der unbegleitet, ohne Coaching, ohne irgendeine Form von Entwicklungsding, einfach nur aus sich heraus in einem Gefühl, dass Gewalt falsch ist, Nein dazu sagt, ohne sich dabei zu zerstören.
Da gehört aber auch ein Großteil Intelligenz dazu.
Ja, mein Vater ist kein dummer Mann. Ja. Also entschuldige, mein Vater hat wirklich viele dumme Momente in seinem Leben, aber er ist nicht verloren darin. Also der ist ein kluger Mann, ja.
Aber ich bringe jetzt die beiden mal zusammen, geh mal kurz weg von deiner Geschichte. Ich habe gewaltbereite Genetik.
Ja, weil wirklich hart gewaltbereite Genetik, ja.
Und ich habe geringe Intelligenz. Und die sitzen vor mir in einer Arbeitslosenklasse. Mhm. Wie will ich mit denen arbeiten?
Okay, das ist jetzt ein harter Wechsel, ja?
Ja.
du musst die Intelligenz erhöhen. Also du musst den Charakter nach vorne holen und sagen, wo du angefangen hast genetisch. Ja, wo du angefangen hast, geschlechtlich, sozial oder kulturell und was du erlebt hast in deiner Kindheit. Mir ist egal, ob du fertig gemacht wurdest, ob du auf der Flucht warst, ob du nichts hattest, ob du wohlstandsverwahrlost mit Löffel im Arsch aus einer Arztfamilie kommst und niemand hat sich für dich wirklich interessiert, weil man gedacht hat, man kann dir alles kaufen. Mir ist egal, ob du Eltern hattest, die schizophren waren oder Drogen genommen haben oder ob dein Vater dich jede Woche einmal gevögelt hat. Wirklich, es ist mir egal. Warum? Weil das ist, wie es war. Das ist vorbei. Ich kann das nicht ändern. Ich kann dir helfen, damit umzugehen, dass das in deinem Leben so war. Und ich kann dir helfen, damit umzugehen, dass du jetzt gerade so bist. Aber das bestimmt nicht, was du morgen tun wirst. Das wird bestimmt durch die Art der Fragen, die wir uns heute stellen. Und welches Netzwerk wir in deinem Kopf oben drüber legen können. Die Hardware ist es nicht. die das macht. Das ist die Software. Und die Software entsteht im Gespräch. Die Software entsteht in der gemeinsamen Erfahrung. Die entsteht nicht im verdammt nochmal den Pythagoras auswendig lernen. Aber im gemeinsamen Erklären und in der Schule im Sozialraum, im verdammt nochmal im Sozialraum sein. Das ist die Schule vor allem erstmal ein Sozialraum. Es ist kein Lernraum, es ist ein Sozialraum, in dem wir auch zusammen versuchen zu lernen. Und was wir vor allem lernen müssen, ist, wer bist du? Und wer willst du sein? Wenn du verstehst, dass du kein Gewalttäter sein willst, wenn du verstehst, dass das in dir falsch ist, habe ich gewonnen. Dann ist mir egal, woher du kommst. Und das kann ich dir nicht beibringen, indem ich es an dich hinlabere. Ich muss es dich erleben lassen, was da in dir steckt, was du kaputt machst, wenn du das tust.
Bestes Beispiel, ich möchte Zahnärztin werden, bin aber zu faul, mich anzustrengen. Ich sage bewusst faul, weil sie wäre, denke ich, von der Intelligenz her definitiv bereit, das leisten zu können, hat aber keine Lust, weil sie die Energie nicht aufbringen möchte, für das zu lernen.
Jetzt willst du für mich wissen, was ich machen würde?
Ja.
Nochmal, das weiß ich doch nicht, ich sehe die ja nicht vor mir. Also ja, ich kann das herausfinden in dem Raum. Der Mut, nicht zu wissen, wie es geht, aber eine Struktur unter sich zu haben, die einem den Kontakt mit dem Menschlichen ermöglicht, das ist der Zaubertrick, den wir können.
Und jetzt kommt's wirklich, die Fortbildungen, beste, also ohne Schleimerei, aber ich oute dich jetzt, ich habe ihn heute Nachmittag, als er gekommen ist, gefragt, wie lange er sich auf eine Fortbildung vorbereitet. Jetzt lacht er.
Ja, gar nicht. Also ja, wir sprechen einmal kurz drüber, was ich machen soll. Und dann muss man das Gehirn auch ein bisschen machen lassen. Wenn man Ahnung von seinem Thema hat, kann man im Kontext, das ist wichtig, das habe ich zu dir vorher auch gesagt, im Vorbereiten versuchen wir Text zu erzeugen, wie im Theater auch.
Ja.
Aber dann geht der Kontext verloren. Der Schauspieler ist nicht der, der seinen Text lernt. Der Schauspieler ist der, der den Kontext in die Situation auf der Bühne bringt und den Text dabei hat. Die richtigen Jazzmusiker, die echten Schauspieler, und wir kommen auch zurück zu den Fightern, die müssen ein hohes Maß an Improvisation mitbringen, weil die Realität nicht macht, was sie wollen. Und die Schule ist ein Ambiguitätsraum. Ich komme nicht in eine Klasse und die ist so, wie ich die haben will. Niemals, nicht ein einziges Mal in deinem ganzen Leben wird das passieren. Wenn du als Lehrkraft keine Ambiguitätstoleranz hast oder entwickelst, wirst du kaputt gehen oder scheiße unterrichten, im schlimmsten Fall beides. Ja, und ganz ehrlich, wenn ich die Wahl habe zwischen jemandem, der großartig unterrichtet und kaputt geht und dabei 500 Menschen inspiriert und jemandem, der scheiße unterrichtet und nicht kaputt geht, ich nehme lieber den, der kaputt geht und helfe dem hinterher. Weil Lehrer haben die Möglichkeit, hunderte von Schülern zu erreichen. Die sind in der Position, wo sie eigentlich alle Influencer sind. Die haben nur keine Follower in der Schule. Aber die können die kriegen, wenn sie mit denen Kontakt machen und sagen, ich interessiere mich für dich. Und diese Power steckt überall, wo Menschen begegnen, in derselben Idee. Keine Konzepte, die dich festnageln auf so, A, B, C, D, sondern diese Fähigkeit, diese Kompetenz zu haben, damit du dann in diesen Raum reinlaufen kannst, den du denen bietest, den die mit befüllen und dann auf das, was da klingt, das, was da kommt, das, was da nach dir geworfen wird, zu reagieren. Das kann jede Lehrkraft, die irgendwie ihr Salz wert ist. Und die Lehrkräfte in der Weiterbildung wollen das als allererstes loswerden. Die sagen, gib mir 5 Methoden, die Menschen glücklich machen. Sag mir, wie ich mit schwierigen Schülern umgehen soll. Sag mir, welchen Satz ich sagen soll, wenn diese Frau da sitzt und Zahnärztin werden will und nicht kann. Sag mir, wie ich dem Schüler heute begegnen soll, der meine Kollegin geschlagen hat. Woher soll ich das wissen? Ich kann das nicht wissen, aber was ich machen kann, ist dir Füße geben, mit denen du dich bewegen kannst, und Hände geben, mit denen du was machen kannst, und eine Stimme geben, der dich ausdrücken kannst. Und wir können dir ein Prinzip zu Füßen legen, dass du Menschen so verstehen kannst, dass du agieren kannst im Raum mit denen, egal was kommt.
Und wenn ihr mehr über die Arbeit von Tobias Rode und dem Fritz-Schubert-Institut erfahren möchtet, dann schaut rein unter
www.fritz-schubert-institut.de. Können uns auch auf YouTube finden. Viele von unseren Lehrvideos sind frei zugänglich.
Vielen Dank.
Sind wir fertig?
Nein.
Na Gottes Willen. Jetzt habe ich mich erschrocken, weil ich war gerade am Anrollen, was zu sagen. Du hast nämlich jetzt mehrfach den Prompt geliefert mit dem Kämpfen.
Ja.
Und wir haben zwei verbindende Größen hier. Die Gewalt, die bei uns in der Familie inhärent ist und die gebändigt werden wird. Und mein Vater hat früh kapiert, irgendwie müssen wir kämpfen. Und wenn wir das clean machen, dann hat es keine Gewalt über uns.
Ja, aber dann gehe ich doch. Ich habe einen Bekannten, dem hat der Psychologe Boxtraining, weil er auch Aggressionsprobleme hat, ja, gegeben. Und der hat sich abreagiert, war wirklich erfolgreicher Boxer und in der Schule ruhig. Perfekt. Tolles Match.
Mega.
Ja, aber warum gleich in den Käfig?
Naja, aus dem gleichen Grund, warum ich Therapie gebe. Aus dem gleichen Grund, warum ich an der Gitarre spielen möchte ohne Noten. Aus dem gleichen Grund, warum ich auf die Bühne gehe ohne Text. Kontext. Der Fight den du suchst, in dem du was über dich lernen kannst, ist einer, in dem die Regeln so offen wie möglich sind und in dem der andere so viele Möglichkeiten hat wie nur möglich. Guck mal, wenn du im Bett einem Skript folgst oder du merkst, der Film folgt dem gleichen Skript wie der Film davor, dann lernst du nichts. Der Mensch entsteht in seiner Größe immer dort, wo er in seiner Struktur, die er mitbringt, das Chaos bändigen muss, das die Welt und der andere mitbringen. So ist Freisprechen, so ist Lieben, so ist Kochen, wenn du es wirklich machst, so ist in die Klasse reinlaufen und unterrichten, so ist Kunst immer jedes Mal. Und so werden wir selbst. Wenn ich dir vorgebe, was du tun musst, habe ich schon verloren. Wenn ich dir aber genug Struktur gebe, dass du ins Chaos laufen kannst und genug Chaos, dass du in der Struktur nicht verloren gehst, dann haben wir immer linke und rechte Gehirnhälfte, dann haben wir Bauch und Kopf, dann haben wir die ganzen blöden Metaphern, Yin und Yang, Scheißdreck, ja? Dann sind wir Menschen, weil wir in der Vollständigkeit ins Agieren geraten. Und in der Fortbildung geht es mir darum, den Menschen zu sagen, mit einer guten Haltung und einem starken Verständnis und ein paar netten Methoden kannst du in der Tasche, kannst du da rauslaufen und in diesen Schülern was bewegen, weil sie dich als Mensch sehen und wahrnehmen. Und das ist das Ziel der Fortbildung, ist nicht 15 Methoden, die Menschen glücklich machen. So ein Quatsch. Das Ziel ist, Mensch zu Mensch zu bilden, damit ich andere Menschen zu Menschen bilden kann. Und das braucht nun mal einfach ein bisschen mehr wie 5 Methoden. Die 5 Methoden, die ich in einem Tag beigebracht. In 144 Stunden musst du deinen Selbstprozess durchlaufen, damit du kapierst, was wir wirklich können und was du wirklich kannst. Mhm.
Du hast diesen Selbstprozess ein bisschen im Käfig durchlaufen.
Ja, klar.
Aber jetzt
musst Weil nochmal, warum? Du musst dir das klar machen.
Ja.
Ich hab Taekwondo gemacht, das ist Männerballett, ja? Außer, dass die Klamotten nicht so hübsch sind. Und ich habe Judo gemacht, das ist auf dem Boden rumrollen und sich gegenseitig nach strukturierten Regeln wehtun. Das war immer ein Käfig schon. Das war immer schon eingezwängt. Und es war nie Fighting. Die Gewalt, die in mir hochkam in der Schule oder auf der Straße oder die ich in der Realschule gebraucht habe, die war dort nicht containert. Und für die wurde ich nicht mal kompetenter mit dem Scheiß. Und das heißt, der Gewalt zu begegnen, heißt irgendwann die Augen aufzumachen, zu verstehen, erstens, 90% der Gewalt, die ich erlebe, war unnötig. Ich hätte da was anders machen können. Und das, ich hätte mehr ich sein können und mehr klar abgrenzen können und deeskalieren können. Und die zweite Erkenntnis ist, in den echten Gewaltsituationen weiß niemand, was passiert. Das heißt, in einem Training zu sein, das suggeriert, dass du weißt, was passiert, ist wie beim Kommunikationstraining auch oder wie beim Verkaufstraining, es ist fake. Es ist nicht die Realität, in der wir agieren. Es ist wieder deine Machtfantasie, in der du denkst, der greift mich so an und dann mache ich das. Und es funktioniert, wenn du zu Hause sitzt und dir darüber nachdenkst, wie du der geile Held bist in deiner inneren Story. In der Wirklichkeit kriegst du auf die Fresse und gehst zu Boden. Und hier kommt das Ding, du kannst nichts Ehrlicheres machen als Metapher fürs Leben, wie in den Ring zu gehen und mit jemandem, der versucht, dich zu schlagen. Weil das ist real life. Da kommt jemand und der will nicht das Gleiche wie du. Der will. Das
ist ja beim Boxen genauso.
Genau. Und jetzt musst du dich so bewegen, dass es irgendwie funktioniert. Und jetzt ist das Spannende: Die meisten Fighter, mit denen ich im Ring war, mit denen verstehe ich mich hinterher gut. Weil es entsteht so eine geile Ebene, wenn wir wirklich kämpfen, im Sparring. Wenn es tough wird, wenn du aufmachst, wenn du jede Bewegung zulässt, wenn du werfen, hebeln, ja, beschlagen, alles halt im Käfig, wenn du UFC, MMA, ja, wenn du in einen Kampfsport reingehst, der in den Regeln jenseits von dem, was wirklich für die körperliche Unversehrtheit irgendwie wichtig ist, so reduziert ist, dass eigentlich alles erlaubt ist, was nicht absichtlich dem anderen seinen Körper so irgendwie eine Lippe reißen oder so. Du darfst schlagen, treten, werfen, hebeln.
Egal, rollen, wo ich darf,
egal, überall hintreten. Überall hin, dass
du auch zwischen die Beine.
Nein, das ist immer noch nach wie vor. Ach, zwischen die Beine wird der Kampf kurz unterbrochen, dann geht's weiter. Das ist kein legaler Punkt. Ja, also es gibt ein paar Sachen.
Ich habe auch keine Boxhandschuhe an.
Doch, du hast MMA-Handschuhe an, mit denen man greifen kann.
Also ist ja das sowas wie Boxen? Ich dachte, Käfig, das ist so wie Fight Club.
Das ist Fight Club, nur mit Handschuhen.
Ach doch, so.
Ja.
Und da gibt man auch Bluten draus.
Passiert,
und ist das so in einem Käfig, wo oben wirklich, also nicht so ein Boxring, sondern ein Käfig?
Naja, der Käfig ist eine Erfindung der Gracie-Brüder für die UFC One. Das ist halt die Idee, aus dem Boxring was zu machen, wo man nicht weglaufen kann.
Genau.
Und so, aber das hat so eine ganz andere. Was ist eigentlich das Ultimate Fighting? Es ist Jazz. Die Regeln sind jetzt so offen, dass du alles darfst. Und jetzt sehen wir wirklich, wie das aussieht, wenn man kämpft.
Okay.
Der UFC hat die Illusionen im Kampfsport genommen, dass irgendwelche speziellen Bewegungen oder Secret-Techniken oder Kung-Fu-Moves kämpfen sind. Kämpfen ist zwei menschliche Körper. Und die drücken sich jetzt aus und die prallen aufeinander. Und das ist Unterrichten, das ist Therapie, das ist Beziehung, das ist Sex, das ist Tanzen, das ist wirklich, wirklich menschlich. Wenn es in einem Käfig stattfindet, wo beide das wollen. Gewalt und Sex haben eine ganz interessante gemeinsame Komponente.
Ich finde das krass, dass du das willst.
Mit einem Menschen, der darauf vorbereitet ist, in einem Raum, der das aushält, ist, und mit einem Menschen, der das auch will, ist es was wirklich Schönes. Und hinterm Bahnhof mit einem, der nicht will, ist es grausam und schlimm. Ja. Und Gewalt ist da, wo sie einen Container hat. Super. So wie Therapie. Wenn ein Mensch sich öffnen kann, weil der Raum das aushält und beide das wollen, ist das cool. In der Bahn mit einem Betrunkenen ist scheiße, ja. Das ist einfach, Menschen können sich öffnen, wenn es keine bestimmten Regeln und Konformitäten mehr gibt, sondern wenn du einfach versuchen kannst, express yourself. Und das ist das, was es schön macht. Ja?
Ich kann es jetzt sogar ein Stück weit nachvollziehen. Tatsächlich. Ich würde es aber nicht wollen. Es tut ja weh. Weißt du, aber darf ich kurz zwischendurch, wie lange machst du das aktuell immer noch?
Also nicht mehr sehr aktiv, weil also ich wollte mit 40 noch ein letztes Mal wirklich einen echten richtigen Fight. Und dann kam mir zuerst ein Regularium dazwischen und dann kam mir Corona dazwischen. Dann habe ich versucht, in so einem YouTube-Kanal auf einer Wiese MMA zu machen. Beim Defend Fight habe ich auch ein Video für aufgenommen. Die haben mich aber nicht genommen, weil ich kein Instagram habe. Fickt euch. Also, ja, weil die halt auch ein Businessmodell waren, anstatt Leute, die kämpfen wollten. Und dann am Ende habe ich gemerkt, jetzt bin ich 43, die Heilungszeit für Schädel-Hirn-Trauma. Und ja, du läufst aus einem richtigen Fight nicht raus ohne Schädel-Hirn-Trauma.
Hattest du schon eines?
Wahrscheinlich viele, ja.
Ja, also, aber ganz ehrlich, das ist doch nicht gesund.
Nee, das ist doch nicht gesund. Deswegen hört man heutzutage auch auf, Hard Sparring zu machen. Heute macht man Bewegungstraining und macht beim Sparring, passt man aufeinander auf. Man schlägt so hart aufeinander ein wie möglich. Da geht man heute eigentlich von weg, weil man weiß, dass die Leute mit 40 den Matsche sind. Ja.
Aber du bist doch so ein lieber Mensch, wenn ich jetzt
mit dir in den... Nee, bin ich nicht. Okay. Nee, ich bin ein gewaltbereiter Verlorener, der es den Rest seines Lebens lang geschafft hat, niemandem körperlich weh zu tun, außer in 3-4 sehr extremen Ausnahmesituationen. Und das ist für mich, das ist ein Achievement wie bei meinem Vater. Ja, aber ich bin kein netter Mensch. Was ich bin, ist, ich bin jemand, der sich gerne um andere Menschen bemüht und der sich für denen ihre Geschichten interessiert. Und ich bin nicht absichtlich zerstörerisch. Aber nett, ich bin im sozialen Kontext auf jeden Fall nett, wenn der soziale Kontext mich auch braucht, bin ich gerne da, den zu befüllen. Aber überleg mal in der Weiterbildung. Ich bin nicht gefällig. Ich bin polarisierend. Ich bin anstrengend, weil ich was will. Und weil ich von dir was will. Ich lasse es dich. Du kannst es dir mit mir nicht bequem machen. Übrigens, Shoutout an meine Frau. Ja, ich bin kein bequemer Partner. Aber wir kommen wohin zusammen.
Obwohl ihr was macht auf einer Plattform, die ich bis dato nicht weiß. I love to hear my husband talk.
Das ist YouTube, ja.
Ich habe es nicht gefunden.
Ich sag's dir mal, es ist an einem Satz, also ein Wort geschrieben. I love to hear my husband talk.
Ah, deshalb habe ich es nicht
gefunden. Kannst auch Tobi Talks eingeben. Meine Frau, die nimmt es auf. Also die kam irgendwann auf diese Bühne, die ist ja Technikerin, die nimmt Videos auf immer noch, ne? Und meine Frau, die hat irgendwann kapiert, dass sie das sexy findet, mein Gehirn beim Arbeiten zu sehen. Kontext, nicht Text. Okay. Also kommt sie und sagst, hier, schau, ich klebe dir ein Mikrofon ran, ich stelle dir eine Frage, die ich dir noch nie gestellt habe und über die hoffentlich noch nicht nachgedacht hast, zu viel. Und dann antwortest du nicht, nimm das auf und dann schmeißen wir es ungefiltert auf YouTube. Und ich habe gesagt, okay, go for it, honey.
Und, also Toby Talks.
Ja, genau. I love to hear my husband talk. Achtung, wenn ihr es nicht als ein Wort schreibt, dann kriegt ihr dort echt wirklich komischen Treadwife-Content.
Genau, ich habe das gestern mal versucht zu googeln. Ich habe mir gedacht, oh Gott, hat der eine komische Frau? Und dann habe ich schnell festgestellt, nee, das ist nicht seine Frau. Nee,
wir packen es ins Doobly-Doo als Link. Wir haben nicht genug Follower, dass du da oben im Algorithmus kommst. Man muss es präzise eingeben.
Ja.
Da sind auch ein paar Vorträge von mir über Unterrichten und so, die wir gepostet haben.
Also ich verlinke euch das Ganze natürlich in den Shownotes. Ja. Ich würde euch auch wahnsinnig gerne einen Käfigkampf oder einen Kampf verlinken, weil ganz ehrlich, Tobi, ich könnte es mir nicht vorstellen.
Also es gibt nur ein Trainingsvideo von mir. Ne? Ich hab da der Kampf nicht stattgefunden hat, habe ich die schönen Fotos dafür da nie bekommen.
Aber du kniest dich auf den drauf und haust ihn richtig in die Fresse.
Ja.
Auf den Kopf.
Also nicht im Training.
Aber denkst du nicht, das tut weh und was mache ich mit dem Mensch? Am spätesten musst du zu mir in die Therapie.
Ich mache Akquise. Also es ist,
ja, genau.
Ich schlage dir ins Gesicht. Weißt du, was witzig
ist? Und statt draufspucken, die Visitenkarte
drauflegen. Ich habe Männer gehabt, die zu mir kommen und sagen, irgendwas fehlt ihnen in sich drin. Und im Coaching irgendwie zu merken, die haben ein Aggressionsproblem, das sie nicht kennen. Und ich ziehe den Handschuh an und sage, guck, ich schlag dich nicht, aber du mich. Und dann denken die, dass das schlimm ist für mich, aber es ist umgekehrt. Das Zuschlagen ist viel schlimmer tatsächlich psychologisch. Und da muss was in dir aufgehen. Und dann weinen die und dann reden wir ehrlich. Das habe ich mit jugendlichen Gewalttätern gemacht, ja. Ich habe einen Fight Club gehabt in der Schule, es war super. Den Fight Club geschlossen haben die Eltern von anderen Kindern. Die Eltern von meinen Kids, die fanden das alle geil. Und ich hatte eine super Szene damals, wir haben Schulpraktikum am Heimholz. Da sind zwei Kinder im Gang und der eine springt den anderen an und schlägt den. Und ich wollte gerade dazwischen gehen, da kommt ein dritter Junge rein und sagt, sag mal, ist Mittwoch! Sind wir beim Tobias in der Halle oder was? Und die Jungs, nee, okay, sorry, hey, Mittwoch, seh dich Mittwoch. Und dann, ja, das war voll ganz schön. Ich sagte, also Gewalt ist furchtbar, wenn sie zu dir getragen wird ohne Wollen. Aber nochmal, sie ist Teil der menschlichen Natur, wie Sex, wie Essen, wie Schlafen. Wir sind da auch ein Teil für, in uns ist gemacht, ums Überleben zu kämpfen. Das ist, warum Resistenztraining vom Körper so unterstützt wird. Und beim MMA ist es so, ich möchte mich nicht mit jemandem prügeln auf der Straße, das ist scheiße, ja. Aber nochmal, mit jemandem, der will, in den Ring reinzugehen und zu erfahren, wer sind wir wirklich, wir zwei. Das hat eine große Reinheit. Und ich habe Freunde, die habe ich, weil wir gekämpft haben, mit denen würde ich sonst nicht rumhängen. Aber weil die gekämpft haben, haben die mir gezeigt, wer sie sind. Und ich konnte sie sehen. Da ist kein Filter mehr. Wenn jemand über dir kniet und versucht, dir ins Gesicht zu schlagen, du wehrst dich. Und dann klingelt eine Glocke und dann liegst du nebeneinander und schaust in die Augen. Da ist kein Filter mehr.
Aber du musst ja eine Antipathie zu diesen Menschen aufbauen.
Nein.
Sonst...
Nochmal,
also könntest du jetzt mit mir, wenn ich dich jetzt heraus, also ja, angenommen, ich würde dich jetzt herausführen und sagen, okay, Tobi.
Ich könnte mit dir einen Ring in die Handschuhe anziehen und eine Weile auf dich aufpassen und dann geht's los, ja.
Das könntest du jetzt, könnte ich nicht.
Ja.
Ich hätte, du bist mir zu sympathisch, dass ich das mache. Du
nochmal, jemanden das schlagen, weil dir unsympathisch ist, ist die ganz falsche Form von Gewalt, okay? Das ist auch jemanden haten, weil er dir auf den Keks geht. Das ist ja alles diese impulsive, das ist der Primatenscheiß, okay?
Ich würde heulen, wenn ich dir eine auf die Nase geben würde. Du könntest es, ja. Sag einfach ja.
Ja, aber pass auf, das ist ein ganz komisches Gespräch geworden. Also pass auf, ich will dir keins auf die Nase geben. Du musst was verstehen. Und das ist ja das Gleiche für Schulfach Glück. Das ist das Gleiche für Therapie und das Gleiche für Jazzmusik. Der Fight ist nicht gegen den anderen.
Ja.
Das hat mich nie angezogen, anderen Menschen weh zu tun. Und den Preis zu bezahlen, dass mir weh getan wird, der war mir nie zu hoch für die Erfahrung, dass du gegen dich kämpfen kannst. Du kannst nicht verloren im Ring stehen. Es geht nicht. Du kannst nicht verloren vor 30 Menschen reden und dich zeigen. Das geht nicht, wenn du wirklich aufmachst. Du musst den Scheiß zusammensetzen. Das sind die einzigen wahren Momente gewesen in meinem Leben, bevor die Depression weg war, bis im Fight vor den Leuten freisprechend unterrichten oder verdammt nochmal mit der Feder in der Hand schreiben. Und in meinen Büchern, ich bin stolz auf die Texte, die ich geschrieben habe. Mittlerweile geht das. Mittlerweile kann ich das sagen. Man kann meinen Roman lesen, ja. Mache ich eine Reise zum Sakrament des Sterbens. Das ist ein ungefilterter Roman, das ist ein First-Draft-Roman mit einer Korrektur drüber, den ich rausgebracht habe, ohne versuchen, jemandem zu gefallen. Das ist ein schwieriges, aber interessantes Buch, auch über Gewalt und Kämpfen. Das ist ein Gladiator, der depressiv ist, also ich. Ja. Und das ist eine spannende Geschichte über jemanden, der merkt, der denkt, der hat die Lust am Leben verloren, weil er die Angst vorm Tod verloren hat. Und dann merkt, es stimmt nicht. Er hat den Tod geliebt und diese Liebe ist schiefgegangen.
Wie viele Bücher hast du dann geschrieben?
Mittlerweile 5, aber ich habe erst eins rausgebracht, weil ich faul bin. Also ich habe 5 fertige Texte, aber ich habe nur eins rausgebracht. Die anderen kommen, eigentlich sollten dieses Jahr kommen, aber wir gucken. Und auf der anderen Seite, der wirklich mit Menschen, also Therapie macht das auch. Ich muss ganz da sein, ich muss ganz ich sein. Wirklich unterrichten macht das auch. Du musst da rauslaufen und aufmachen. Und es verlangt von dir, dass du bist. Und es hat keine Gnade mit dir, wenn du es nicht tust. Vor allem mit diesen schwer erziehbaren, sprachfernen Null-Bock-Kids. Die sind wie Bluthunde, die riechen dein Unwollen und die kennen ihr eigenes. Und die sagen, ich lerne heute nichts von dir und die lehnen dich ab. Aber wenn du da rausläufst, ganz du selbst, hast du eine Chance, dass du den Mensch im Mensch erreichst und dass der rauskommt zum Spielen. Und dann kannst du alles lernen. Und dann kannst du die vorwärts entwickeln, egal wie kaputt die sind. Und darum geht's uns. Das ist die Fähigkeit, die uns allen fehlt. Und das ist das, was inspiriert, wenn jemand richtet. Und ja, beim Kämpfen geht das auch und beim Jazzmusik machen auch und beim wirklich, wirklich, wirklich gute Gespräche führen auch. Und soll ich dir was sagen, was ich stolz bin in unserer Weiterbildung, sagen viele Menschen, die sind beim ersten Termin schon da und sagen, ich hatte lange nicht mehr so intensive Gespräche. Und ich sage, ja, welcome to the jungle. Und dann 5 Module später sagen die, nee, ich brauche noch Methoden, um Stärken mit einer Grundschulklasse zu machen. Ich sage, du brauchst einen Raum, in dem du mit den Kindern deiner Altersklasse gerecht für die gute Gespräche führen kannst. Und den haben wir dir bereits gegeben, der Rest kommt aus dir. Und ich werde dir einen Teufel tun und dir sagen, wie es geht. Aber ich werde dir 100-mal Mut machen, dass du es rausfinden kannst. Egal, ob du in Therapie bist oder ob du sonst was machst. Ja, und das möchte ich auch nochmal sagen, die Therapien, die wir geben, genauso wie die Räume, die wir aufmachen in der Schule, genauso wie die Sachen, die wir machen, der inspirative Raum ist immer wieder der gleiche. Ich gebe dich nicht auf. Und ich gebe, weil ich habe mich nicht aufgegeben. Und im Fighten lag der Ausdruck für die Aggression, die immer der Gegenpol war zur Depression. Ich wäre kaputt gegangen in der Depression und die Aggression. Ich habe immer Kredit gekriegt von der Aggression. Jetzt mach noch mal was. Jetzt steh noch mal auf. Nein, du bleibst nicht liegen. Nein, du gehst von diesem Videospiel jetzt weg und rufst jemanden an. Nein, du gehst jetzt raus in diese Theaterprobe. Nein, du hörst jetzt nicht auf dieser Straße in Shanghai. Nein, du stürzt dich nicht von dieser Brücke. Ich lass dich nicht. Aber du gehst vorwärts. Und das war immer der Gegenpol. Und in dem Spannungsfeld, mit all dem, was ich mittlerweile weiß, kann ich das sagen. Andere Menschen dazu inspirieren, nicht aufzugeben und mit ihnen authentische und echte Gespräche auf Augenhöhe zu führen darüber, wer sie wirklich sind, dann kannst du ganz schön viele verschiedene Dinge tun, in denen immer die Wirkvektor der gleiche ist, der Mensch.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt. War dann für dich der Schlüssel, um aus der Depression rauszukommen, was ganz konkret, war es das Schreiben?
Ja. Aber nur nicht, weil das für alle funktioniert, sondern weil das der cleanste Raum war, in dem ich gezwungen war, ich selber zu sein. Das Schreiben war ein Teil davon. Aber was es wirklich war, war zu verstehen, was das Schreiben für mich bedeutet und warum ich das machen muss. Es war nicht, weil Schreiben heilsam ist. Es war, weil ich zu sein beim Schreiben eine Möglichkeit war, in den Sparringraum zu gehen, der gnadenlos ist und in dem ich keine andere Chance habe, wie mich zusammenzuklicken. Übrigens, Schreiben fällt mir leicht. Aber mich zum Schreiben hinsetzen, ist die härteste Aufgabe, die ich jemals hatte. Immer wenn ich sitze, läuft gutes Zeug. Ich habe noch nie einen Text rückwärts gelöscht. Ich war nie unzufrieden. Alles, was ich geschrieben habe, ist hinterher wirklich also authentisch, Eigenlob stinkt, ich weiß. Aber ich schreibe geilen Scheiß, wenn ich mich hinsetze. Aber mich hinsetzen, Gottes Willen, ist schlimmer, wie mich ins Fitnessstudio zu kriegen. Ja, das ist die eigentliche Disziplin, die ich nicht geschafft habe, weil immer ein Teil gegen mich war. In mir drin war immer ein Teil, der wollte nicht, der hatte Angst, dass ich mich da zeige und mich dann jemand ablehnt. Dass ich mich zusammensetze und dazu sagt jemand nein. Dass ich wirklich ich bin und dann doch auch in diesem wirklichen Ich wieder abgelehnt werde. Und dann doch noch härter verloren gehe. Ich hatte da so Angst davor, dass der Teil, der mich retten wollte, verweigert hat zu schreiben. Und der Teil, der mich retten wollte, auf der anderen Seite mit dem Schreiben gegen den Kämpfer, war immer Konflikt in mir. In uns allen ist riesig viel Konflikt. Und am Ende geht es darum, diese wie in einem guten Teammanagement, kriegt die verschiedenen Charaktere in dir an einen Tisch, macht die alle gleich laut, sagt stopp, einer nach dem anderen. Wer hat hier was zu sagen? Was ist das Projekt, was wir zusammen machen? Schreiben ist mein Campfire. Schreiben ist der Teil, das ist das, was ich machen kann, wo alles in mir ja dazu sagt. Die haben nur unterschiedliche Meinungen, wann wir das machen. Aber das ist das, wo ich zusammentreten kann. Und alle gemeinsam kooperieren. Dieses in dir kooperieren können, verschiedene Teile zusammenbringen können, das ist in der Lehre, in der Kunst, in der Paarbeziehung und natürlich in Lebenszufriedenheit und Glück, das ist die hohe Aufgabe. Und die lässt sich nicht so erfüllen mit Methode, die lässt sich erfüllen mit Prozess und dich immer wieder anschauen. Ja.
Du sagst, mein größter Erfolg ist die lebendige Beziehung zu meiner Partnerin und meinen Kindern.
Ja, das Zauberwort, da ist lebendig, ja. Ja. Dieser Trottel kriegt eine Beziehung zu seinen Kindern, seiner Frau hin, aber da geht es nicht um Anwesenheit, da geht es um Lebendigkeit.
Könntest du das ein bisschen erklären?
Also meine Kinder sind wirklich, also ich habe zu beiden eine ganz unterschiedliche Beziehung. Mein Sohn ist auch sein eigener Typ, ne? Und der zweite, meine Tochter war ja das Experiment. Ja, ich hatte Angst, Vater zu sein, ich hatte Angst auch vor der Gewalt, ich hatte Angst vor, dass die langweilig sind.
Ist er gewalttätig? Hat er das Gen, das Sohn?
Nee, witzigerweise hat es meine Tochter. aber die tanzt es weg. Also das ist auch eine längere Story. Ich hatte Angst, ich kriege einen Sohn und der kriegt diesen, ich sag jetzt mal, Blutfluch und ich bin zu dumm, ihm beizubringen, wie das geht, ja. Aber das hat sich jetzt als blödsinnig herauserwiesen. Meine Tochter hat mich gerettet, auch nochmal. Ist wieder so ein Moment. Zu merken, da ist ein Mensch, den interessiert der Schatten nicht. Die nimmt den mit. Meine Tochter hat sich nie beeindrucken lassen, nur von Licht. Die hat immer nach dem ganzen Mensch gesucht, der ich bin. Und weil sie ja schon, die hat ja ein Bedürfnis danach, mich kennenzulernen. Die will das ja wissen. Und die hat keinen Bullshit im Kopf, während sie es tut. Und meine kleine 4-jährige Tochter hat mehr über meine Depression verstanden wie die meisten meiner Freunde. Die meisten meiner Freunde wissen nicht mal, dass es so ist oder kennen es nicht an, weil sie mich als funktional und authentisch erleben oder weil sie mich als selbstbewusst sehen wollen. Die wenigsten meiner Freunde akzeptieren diesen Fakt aus meiner 23 Jahre Depression. Die meisten, länger, 26. Harte die meisten akzeptieren
Worte.
Das nicht. Ja?
Harte Worte. Aber ich muss ganz kurz.
Aber meine 4-jährige, muss ich mal sagen, meine 4-jährige Tochter, die hat gesagt: Papa, sag ich ja, du bist oft traurig, ne? Ich sage: Ja, sagt sie. Ja, aber du lächelst schön, wenn du es nicht bist.
Ja. Aber es ist heftig, weil in der Regel alle Väter vor ihren Kindern eine Rolle einnehmen.
Ja, Bullshit. Lehrer, die für ihre Klasse eine Rolle einnehmen, Partner, die vor ihren Partnerinnen Rollen einnehmen, Väter, die vor ihren Kindern Rollen einnehmen. Immer nur eine Rolle einnimmst, machst du den ersten Fehler des Schauspiels. Der richtige Schauspieler versteht, die Rolle ist Text. Ich bin der Kontext. Und ich bringe mich da rein und dann ist mein Hamlet anders wie deiner. Auch wenn wir dieselben Sachen sagen, ist es mein Ausdruck. Und die Leute denken, die Leute sagen, ich spiele eine Rolle vor der Klasse. Sag ich, bist du Schauspieler? Das ist eine dreijährige akademische Ausbildung mit einem ganz schön harten Selbstprozess dahinter. Machst du dir das jetzt an, dass du das einfach so kannst? I don't fucking think so. Rolle spielen ist nur dann möglich, wenn du dich voll da reinbringst. Und dann spielst du keine Rolle mehr. Dann bist du du und die Rolle gibt dir eine bestimmte Position. Spiel keine Rolle, bitte. Versuch so sehr du selbst zu sein, so viel von dir mit reinzubringen, wie du sozial angebracht kannst. Und dann mach mit dir in diesem Raum den Raum für die anderen auf, das auch zu tun. Dann passieren gute Sachen.
Jetzt bist du ja unwahrscheinlich breit aufgestellt. Du weißt ja wirklich, wie man kommuniziert, wie man spricht. Du sagst,
hart erworbene Skills.
Ja, ja. Du sagst, zu Hause fliegen oft immer noch die Fetzen.
Klar.
Warum? Eigentlich?
Weil wir Menschen sind. Meine Güte, wir haben unterschiedliche Tage. Dann hast du heute irgendwas im Kopf und ich auch was, dann habe ich ein Bedürfnis, das ich noch nicht kapiert habe. Dann trampelst du da aus Versehen drüber, dann kommt eine Emotion, ich verstehe die nicht. Dann sagst du genau das Falsche und dann plötzlich sind wir in dem gleichen Streit, den wir schon 15 Mal hatten, nicht gelöst haben. Ja? Meine Frau und ich, wir sind übrigens gar nicht verheiratet. Ich habe meiner Frau gesagt, wir haben jetzt noch 2 Streits, die wir nicht gelöst haben. Wenn wir die auch noch gelöst haben, dann heiraten wir, ja, dann haben wir keine andere Chance.
Was wäre einer davon?
Meine Frau und ich, wir haben eine Dynamik, einen Unterschied. Ja. Meine Frau versucht Sachen mit sich selber auszumachen, sich zurückziehen und ich natürlich nicht. Ja. Und darüber entsteht ein Bedürfnisunterschied. Und mit dem arbeiten wir jetzt seit 17 Jahren. Und wir sind sehr gut geworden mit dem. Der ist fast ganz weg. Der letzte große, den wir gelöst haben, hatte viel mit meinem Mangel an Selbstwert zu tun. Der ist weg, seitdem ich nicht mehr depressiv bin, weil ich mich nicht mehr für unliebbar halte.
Ich hätte jetzt gedacht, es kommt sowas wie die Wäsche, die nicht weggeräumt wird oder die Spülmaschine, die zum 100.000. Mal nicht sauber
gemacht wird. Aber pass auf, das haben wir bei dem Seminar vorgetanzt, gell, mit den Socken.
Ja, genau, kannst du dich erinnern?
Rioste, klar, es war mega, auf unserem Modell darum getanzt. Pass auf, das ist alles immer Scheißdreck. Niemand streitet sich mit seinem Partner über die Socken, die da noch liegen. Du streitest dich drüber, was dein Zuhausegefühl kaputt macht, ob du anerkannt bist für die Arbeit, die du reinsteckst, ob der andere sieht, dass es dein Raum ist, dass du gerade nicht weißt, was mit dir los ist und jetzt plötzlich stören dich die Socken, die ich noch nie gestört habe, oder die stören dich eigentlich immer, aber jetzt kannst du es endlich sagen, weil du wütend genug geworden bist. Die Socken sind immer nur der Kristallisationspunkt für den eigentlich unten drunter laufenden Konflikt und ich kenne eigentlich nur einen Konflikt, der immer läuft. Das ist, ich habe gerade vergessen, wer ich bin und du hast vergessen, mich daran zu erinnern. Weil das ist das Versprechen nochmal in Liebe. Das Versprechen in Liebe ist, du weißt nicht, wer du bist. Und ich habe Puzzleteile, die du ohne mich nicht haben kannst. Und wenn ich dir vorenthalte, bin ich ein Arsch. Und wenn ich sie dir an den Kopf werfe, bin ich ein Arsch. Wenn ich behaupte, ich kenne alle anderen, bin ich ein Arsch. Wenn ich dir die in der Hand gebe und sage, das habe ich von dir gesehen, magst du das haben. Und der Tausch kommt zurück. Dann ist die höchste Form von Liebe Anerkennung. Dann ist Eros, Agape, Philae, alles gleichzeitig. Ja, das ist das, was wir eigentlich suchen und wollen. Und in der normalen alltäglichen Beziehung verkacken wir das einfach die meiste Zeit. Ja, und das ist normal. Das ist nicht schlimm, dass wir nicht, keine Ahnung, alle erleuchtet sind. Ja, das ist wirklich nicht schlimm. Es wäre langweilig. Satori, langweilig. Was interessant ist, ist, dass wir nicht aufhören, das zu versuchen.
Aber wie geht jetzt der Familienvater um, der einen Anschiss von seiner Frau bekommt, weil er die Socken über die Badewanne liegt und er sagt, hallo, die liegen da gut.
Also erstmal ist das keine adäquate Antwort.
Soll er sagen, lieb dich mal selber wieder und alles ist gut? Weil
das ist genauso inadäquat. Also das ist, wenn du einen Streit genau, hast, genau. Also das sind tolle Beispiele dafür, wie man einen Streit eskalieren kann. Okay, jetzt wird es schon wieder methodisch. Was habe ich gesagt? Du musst in den Raum reinlaufen und nicht wissen, wie es geht.
Ja.
Aber das Feeling dahinter ist, irgendwas gerade off. Du fühlst dich gerade nicht wohl mit dem, was da passiert. Die fühlt sich gerade nicht wohl oder der fühlt sich gerade nicht wohl mit dem, was da passiert. Und jetzt ist die spannende Frage, wie kommst du zurück in ein gemeinsames Gefühl?
Schwierig.
Und
eine
Connection? Ja, aber nicht unmöglich. Und die Idee ist, dann sag's halt so. Guck mal, könnte sein, dass wenn ich sag, ja Schatz, tut mir leid, ich räume die Socken weg, dass es genau das Falsche ist. Es könnte sein, dass ich sagen muss, die liegen da gut, was ist dein fucking Problem? Es kann sein, dass ich genau das sagen muss, damit mein Partner zum Kern kommt. Und es kann sein, dass das eine gestern funktioniert, das andere morgen. Die Idee, dass dein Partner immer gleich ist, dann sprich mit ChatGPT, bis du dich verliebt hast in dich selber. Ja, weil es dir im Echo-Chamber deine eigenen perfekten Antworten gibt. Das ist alles Bullshit. Ein echter, lebendiger Mensch bewegt sich. Es ist der Fight, es ist der Käfig. der macht irgendwas und du weißt nicht genau was und du kannst nur ein Feeling dafür entwickeln, wo ist gerade der Schwerpunkt, was passiert gerade, wie ist die Distanz, wie ist das Timing, wie ist das Feeling, ist es jetzt richtig, dich zu küssen oder ist es richtig, die Socken wegzuräumen, nobody knows, ich bin ein Paartherapeut, ich weiß es nicht, du weißt es nicht, fuck, die weiß es nicht, okay, also sag's ganz klar, der einzige Weg daraus ist miteinander herausfinden, was heute funktioniert. Und es geht mit der Einladung zu sagen, boah, gerade krasse Luft wegen den Socken. Ist das wirklich, was los ist? Hast du eine Idee, was wir gerade machen können?
Ja, weil es mich nervt, weil es immer wieder das Gleiche ist. Immer wieder, seit 3 Jahren sage ich, das soll weggeräumt werden und so weiter und so fort.
Du machst ein Szenario auf, das kann ja sein. Aber wenn die beiden bei mir am Tisch sitzen würden, würde ich sagen, Leute, 90-10 wette ich, dass es nicht um die Socken geht.
Ums gehört werden wahrscheinlich.
Um alles Mögliche.
Um Wertschätzung,
was um Menschsein. Ja. Um das Miteinander, um den Raum. Ne? Drückst du den anderen raus, lässt du den rein, packst ihn an die Wand aus Versehen, hast du seinen kleinen Raum kaputt gemacht, hatte der sich was anderes vorgestellt. Es gibt so viele Spielarten davon. Vergiss die Regeln.
Beziehung ist so anstrengend, Alter.
Ja, also und so schön.
Ja, also ich weiß nicht, hin und wieder denkt man sich dann schon, wenn man nur alleine ist,
ja,
was viele sagen.
Ja, pass auf, und was hast du dann für ein Problem? Dann bist du zurückgelassen mit der einzigen Beziehung, bei der dir keiner helfen kann. Wenn du alleine bist, bist du in deiner Beziehung. Und nochmal, deine Beziehung mit dir selber hinzukriegen, ohne dass jemand anders dabei ist, der mit dir darüber ein bisschen Feedback fährt, ist sehr, 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 sehr anspruchsvoll. Und die meisten Leute, die sich nach Einsamkeit sehen, sind überfordert mit den Aufgaben der Zweisamkeit. Aber Einsamkeit ist furchtbar. Für uns Menschen.
Also sag zu mir, der Paartherapeut, der perfekte Partner ist wirklich einer, der 180 Grad in die andere Richtung schaut?
Nein, der perfekte Partner ist jemand, der in deine Richtung schaut und aus der anderen Richtung kommt.
Okay.
Ja, das ist nicht jemand, der diametral anders zu dir ist. Es ist jemand, der genug Verschiedenes mitbringt, dass du das lernen kannst, was dir fehlt. Und wir verlieben uns nicht in Leute, die ein perfekter Match sind im Sinne von Harmonie und Sympathie. Wir verlieben uns in Menschen, mit denen wir die Harmonie erzeugen können, weil genug Reibung da ist, dass wir lernen können. Wir lieben uns in jemanden, der uns weiterentwickeln kann, der unsere Puzzleteile zu uns bringt. Nicht jemanden, der die andere Hälfte hat von einem Puzzleteil, sondern jemand, der die Möglichkeit hat, immer wieder neue Teile zu finden und von sich welche anzubieten und nie aufzuhören zu spielen. Eine gute Beziehung entwickelt dich den Rest deines Lebens weiter und fragt immer wieder nach dir mit dem Schatten. Die schaut an deiner Depression vorbei, die schaut an deinen Traumata vorbei, die packt das alles in eins und versucht es dir zurückzugeben, während sie selber damit spielt. Dein Partner puzzelt an dir, du puzzelst an dir, du puzzelst an ihm, der puzzelt an sich und manchmal hat man verschiedene Teile in der Hand und dann streitet man sich übers Bild. Das ist alles okay, aber aufhören zu spielen ist das Gefährliche. Schau mal, zurück zum Anfang. Du kannst da liegen bleiben und nicht aufstehen. Und dann ist es vorbei. Du kannst verloren sein und aufhören, dich zu suchen. Du kannst behaupten, dass du dich gefunden hast und bist genauso zerstört. Oder du suchst Menschen, die sagen, it's a good game, let's not stop. Versuch, weiter zu puzzeln. Und wir schulden, und da komme ich ganz zurück zu Schulfachglück, wir schulden im öffentlichen Raum, in der Schule, in die alle müssen, in die wir sowieso alle gehen, den Kindern, den Jugendlichen und den Lehrern einen Raum. Einen einzigen Zeitraum und Unterrichtsraum, wo sie das Thema sind und sie sich solchen Fragen strukturiert stellen dürfen. Nicht Antworten vorgelebt bekommen, sondern Fragen sich gegenseitig stellen lernen, deren Antworten sie den Rest ihres Lebens beschäftigen dürfen. Und wir lassen sie nicht allein damit, sondern wir sagen, schau es dir doch mal an, versuch mal herauszufinden, wer du bist. Und wir geben dir eine Struktur, wie das geht. Und dann guck mal, was du vielleicht wollen würdest und warum. Und du kannst das analysieren und reproduzieren für dich selber. Und dann schau mal, was im Weg ist und wie du damit umgehen kannst. Und wir gehen mit dir ein Stück dieses Weges, sodass du in Zukunft mündig alleine mit denselben Fragen sein kannst. Das ist die Idee. Und die ist großartig. Und eine gute Partnerin macht es auch. Und ja, natürlich. Ein guter Therapeut hat diese Aufgabe auch irgendwo hinter allem, was diagnostisch wichtig ist, muss er nach dir schauen. Ein guter Coach bleibt mit dir in diesem Raum, egal was du austeilst und welchen Haken du schickst und was schief geht, der bleibt dort mit dir und schaut, was passiert und behauptet nicht, dass er weiß, was passiert.
Ein schöneres Schlusswort kann es nicht geben, aber eine einzige Frage hätte ich noch,
lieber Tobi. Klar, hau rein.
Und zwar die Frage, die ich, vielleicht kommt er jetzt gleich wieder, mal sehen, wen du wählst, vielleicht den Harry, vielleicht aber auch wen anderes, denn die Frage, die ich jedem meiner Zuhörer stelle, 3 Menschen, mit denen du mal einen Kaffee trinken gehen möchtest, die Menschen können schon gestorben sein, Sprache, Herkunft, total egal, welche 3 Personen würde Tobias Rode wählen?
Einen Kaffee. Und wir reden dabei. Also witzigerweise wäre meine erste Antwort, ich würde gerne mit meinem vergangenen Ich, mit meinem jetzigen Ich, mit meinem zukünftigen Ich mal einen Kaffee trinken, weil das sind die Personen, die zu kennen, ich mich am meisten sehne. Aber gut, Menschen, die ich gerne treffen würde. Frida Kahlo, weil sie es geschafft hat, aus ihrem Schmerz Kunst zu machen und dabei niemals aufgegeben hat. Das finde ich sehr bewundernswert. Und dann eine existierende Person, mit der ich wirklich gerne Kaffee trinken würde, die eine große Heldin von mir ist, Laura Decker, ist eine Seglerin, für die es damals Riesenaufruhr gab und die auf dem Segelboot geboren wurde und der ihre Story die meisten Leute nicht checken. Und mit der würde ich gerne einen Kaffee trinken gehen. Das finde ich wirklich richtig, richtig cool. Und aus aktuellem Anlass, weil ich ihn auf der Bühne spielen muss, möchte, würde ich wirklich gerne mit Orpheus reden.
Mit wem?
Orpheus, der antiken mythologischen Gestalt.
Du bist nach wie vor immer noch im Theater.
Ich spiele nächstes Jahr im April wieder alleine, ohne festen Text, aber mit einem festen Kontext auf der Bühne.
Ein Einzelstück?
Ja, jeden Abend anders. Acht Tage am Stück.
Wo kann man das sehen?
In Heidelberg, im romanischen Keller, im April nächsten Jahres, Anfang April.
Ich würde noch mal kurz zu deiner ersten Wahl zurückkommen. Eine allerletzte Frage, dann ist aber gut. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich sagen, wenn du mit ihm Kaffee trinken gehen würdest?
Ich würde ihm gar nicht viel sagen, ich würde ihm zuhören, weil das wenig gemacht haben. Alle Menschen hatten immer eine Idee davon, wer das war, aber niemand hat ihn wirklich gefragt, was eigentlich los ist. Und das würde ich ihn gerne fragen. Aber wenn ich ihm wirklich eine Message mitgeben würde, ich würde ihm ein Messer in die Hand drücken und sagen, don't use it, but look at it long and hard every day.
Und jetzt sind wir wieder bei der Zeitmaschine. Wahrscheinlich war das Messer, das im Regal lag,
von dir. Nein, das habe ich mir speziell gekauft für meine Selbstlobotomisierung. Also ich würde es vielleicht gerne abschließen, jetzt noch aus diesem ganzen Rückschau, die wir über mein Leben gemacht haben und Punkte zusammenfügen. Das hast du richtig brillant gemacht, Harry, fand ich cool. Habe viele Sachen erzählt, die ich noch nie erzählt habe. Ich habe in einer großen Sehnsucht danach gelebt, mich zusammenzusetzen. Und das ist mir mit 42 Jahren gelungen, weil ich in einem Prozess war, den wir in der Weiterbildung auch zeigen. In der Wiederholung des Prozesses sind guten Menschen an meiner Seite, die nicht aufgeben. Ja, Anastasia, Almut, Chrissy, die beschlossen haben, da drin zu bleiben. Die Sandra, die nach mir geschaut, der Kyle, der meine Sachen gelernt hat und dann an mir angewandt hat. Menschen, die nicht aufgegeben haben zu suchen und die an mir wirklich interessiert waren und dabei geblieben sind, haben mir erlaubt, in diesem Prozess mich zusammenzusetzen. Aber das ist kein Privileg für wenige. Es ist ein Weg, auf den sich jeder machen kann. Es ist was man erlernen kann. Und ich wünsche mir, dass mehr Menschen zumindest mit der Grundidee rausgehen, dass Menschen nicht fertig sind und da so sitzen und kaputt sind, sondern dass wir können denen einen Weg zeigen, wie sie sich zusammensetzen, wie sie versuchen können, sich zusammenzusetzen. Die es nicht schaffen, brauchen nachher halt dann vielleicht den Psychotherapeuten oder den Psychiater. Aber die meisten von den Verlorenen da draußen. Und wir haben eine Situation auf der Welt, dass, wenn du aktuell geboren wirst nach Harari, ist es wahrscheinlicher, dass du dich tötest, wie dass es jemand anders tut. Und wir haben eine Situation da draußen, dass Einsamkeit und Depression, das sind die Sachen, die auf dem Vormarsch sind. Gegen die kämpfen wir. Und das ist ein Battle, den die Leute alleine kämpfen. Warum? Wenn sie nebeneinander sitzen in der Schule, schon immer. Wir können die in einen Raum reinbringen und sagen, das ist normal, dass ihr struggelt. Das ist normal, dass ihr es nicht wisst. Das ist normal, dass ihr keine Ahnung habt davon, wer das ist und dass ihr nicht wisst, wie man darüber redet. Das ist normal. Und wir bieten euch die Gelegenheit, das hier zu lernen. Das ist nicht harter wie Mathe mit denen machen, wirklich nicht. Aber wenn wir das mit denen machen, mit Mathe leichter und Englisch und Deutsch, und die können einen Lebensweg gehen, in dem die einzige Ressource, die verlässlich für sie da sein wird, mehr für sie da ist, und das ist sie selbst, ja. Und das wünsche ich mir total, ja. Und deswegen also zurück zum Anfang kommen. Ich würde meinem 18-jährigen Ich, 17-jährigen Ich gerne sagen, nee, du brauchst die anderen. Also wirklich, wirklich. Und die werden auch da sein. Die kriegst du nicht for free. Und das sind nicht die Leute, von denen du gerade denkst, dass sie es sind. Aber wenn du nicht aufhörst, die zu suchen, wird irgendwann jemand nicht aufhören, dich zu suchen. Und dann wirst du der Mensch sein, der du sein kannst.
Wow. Vielen, vielen lieben Dank für den inspirierenden Schluss und vielen lieben Dank für die letzten 3 Folgen, für die Zeit, die du heute geopfert hast, um uns ein Stück Einblick in dein Leben zu geben. Es war der Wahnsinn.
Tut mir leid, Harry, ich habe keine Zeit geopfert. Ich habe sie mit deiner großzügigen Einladung investiert und ich hatte eine sehr gute Zeit. Ich habe Erinnerungen erhalten von mir und ich durfte mich mit dir in Begleitung hier im Podcast zusammensetzen. Was für ein Privileg. Das ist kein Opfer. Das war ein richtig geiles Investment. Ich bin gerne hierher gefahren. Vielen Dank für deinen Space.
Ja, bitteschön, den Space gebe ich dir gerne. Ich gebe dir auch den Space gerne in meinem Hof, dass du in deinem Auto schlafen kannst. Aber nein, er will in den Wald fahren. Ja. Und da lassen wir ihn jetzt hinfahren, liebe Zuhörer. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet ihn mit 5 Sternen. Folgt mir, denn in 2 Wochen gibt es eine neue Folge mit einer neuen Geschichte, die das Leben schreibt. Vielen Dank, lieber Tobi. Und vielen Dank, liebe Zuhörer. Servus miteinander.
Servus.
Ciao.
Ciao.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Meyer. Weitere Infos findest du auf www.harrymeyer.de.